Was soll ich tun? Sarene zögerte. Tja, ich habe mir in letzter Zeit Gedanken über Onkel Kien gemacht. Vater erwähnt ihn überhaupt nicht mehr. Ich habe mich gefragt, weißt du, ob Kien jemals offiziell enterbt worden ist?
»Das weiß ich nicht, Milady«, sagte Arshe. »Dio könnte es wissen. Er arbeitet sehr viel enger mit eurem Vater zusammen.«
»Sieh zu, ob du etwas herausfinden kannst. Vielleicht kursieren hier in Arelon Gerüchte. Schließlich ist Kien einer der einflussreichsten Menschen in ganz Kai.«
»Sehr wohl, Milady. Sonst noch etwas?«
»Ja«, entschied Sarene mit gerümpfter Nase. »Treibe jemanden auf, der diese schwarzen Kleider wegschafft. Ich habe mich entschieden, dass ich sie nicht länger brauche.«
»Selbstverständlich, Milady«, sagte Arshe mit leidender Stimme.
Sarene warf einen Blick aus dem Kutschenfenster, als sich das Gefährt Herzog Telriis Villa näherte. Es hieß, Telri sei sehr großzügig mit den Einladungen zu seinem Ball gewesen, und die Anzahl der Kutschen, die an diesem Abend auf den Straßen unterwegs waren, schien dies zu bestätigen. Fackeln säumten den Weg, und die Gartenanlagen um das Gebäude erstrahlten von einer Mischung aus Laternen, Fackeln und eigenartigen bunten Flammen. »Der Herzog hat keine Kosten gescheut«, bemerkte Schuden. »Was ist das, Lord Schuden?« fragte Sarene mit einem Nicken in Richtung einer der hellen Flammen, die an der Spitze hoher Metallstangen flackerten. »Besondere, aus dem Süden importierte Steine.« »Steine, die brennen? Wie Kohle?«
»Sie verbrennen viel schneller als Kohle«, erläuterte der junge jindoesische Lord, »und sie sind überaus teuer. Es muss Telri ein Vermögen gekostet haben, diese Auffahrt zu erleuchten.« Schuden runzelte die Stirn. »Das scheint mir übertrieben, selbst für seine Verhältnisse.«
»Lukeel hat erwähnt, dass der Herzog ein wenig verschwenderisch sei«, sagte Sarene, die sich an ihre Unterhaltung in Iadons Thronsaal erinnerte.
Schuden nickte. »Aber er ist viel schlauer, als die meisten Leute denken. Der Herzog geht zwar sorglos mit seinem Geld um, aber in der Regel steckt ein bestimmter Zweck hinter seiner Leichtfertigkeit.« Während die Kutsche vorfuhr, meinte Sarene förmlich zu sehen, wie sich der junge Baron den Kopf über den Grund für Telris Extravaganz zerbrach. Die Villa selbst quoll schier vor Menschen über. Damen in leuchtenden Kleidern begleiteten Herren in Anzügen mit gerade geschnittenen langen Jacketts, die gerade in Mode waren. Es gab beinahe genauso viele Dienstboten wie Gäste. Die Bediensteten waren weiß gekleidet und eilten geschäftig durch die Menge, um Essen und Getränke zu servieren oder Laternen auszuwechseln. Schuden half Sarene aus der Kutsche und führte sie in den Hauptballsaal. Sein forscher Gang ließ darauf schließen, dass er es gewöhnt war, sich einen Weg durch Menschenmengen zu bahnen.
»Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ihr angeboten habt, mich zu begleiten«, vertraute Schuden ihr an, als sie den Saal betraten. An einem Ende des Saales spielte ein großes Orchester, und Paare wirbelten entweder über die Tanzfläche in der Mitte oder standen am Rand und unterhielten sich. Der Raum war mit Hilfe farbiger Lichter hell erleuchtet. Die Steine, die sie schon draußen erblickt hatten, brannten hier hell auf Geländerpfosten oder Stangen. Um einige Säulen waren sogar Ketten aus winzigen Kerzen angebracht, Vorrichtungen, die wahrscheinlich alle halbe Stunde neu bestückt werden mussten.
»Weshalb, Milord?« fragte Sarene, die den Blick über das farbenfrohe Spektakel schweifen ließ. Selbst als Prinzessin war ihr noch nie eine solche verschwenderische Pracht begegnet. Licht, Geräusche und Farben waren zu einer berauschenden Mischung verwoben. Schuden folgte ihrem Blick, ohne ihrer Frage wirklich Gehör geschenkt zu haben.
»Man käme niemals auf den Gedanken, dass dieses Land ganz nahe am Abgrund tanzt«, murmelte er.
Die Bemerkung traf Sarene wie das feierliche Läuten einer Totenglocke. Es gab einen guten Grund, weshalb sie noch nie zuvor derart aufwendigen Luxus zu Gesicht bekommen hatte. So wunderbar er auch sein mochte, er stellte auch eine unglaubliche Verschwendung dar. Ihr Vater war ein besonnener Herrscher und würde eine derartige Verschwendungssucht niemals zulassen.
»So ist es aber immer, nicht wahr?« fragte Schuden. »Diejenigen, die sich derartige Ausschweifungen am wenigsten leisten können, scheinen für gewöhnlich auch diejenigen zu sein,
die am entschlossensten sind, zu verprassen, was ihnen noch geblieben ist. »Ihr seid ein kluger Mann, Lord Shuden«, sagte Sarene. »Nein, bloß ein Mann, der die Dinge zu durchschauen trachtet.« Er führte sie zu einer Seitengalerie, auf der Getränke gereicht wurden. »Aber wovon spracht ihr vorhin?«
»Wie?« meinte Shuden. »Ach so, ich meinte, dass ihr mir heute Abend einigen Kummer ersparen werdet.«
»Inwiefern denn das?«
erkundigte sie sich, als er ihr einen Becher Wein reichte. Shuden lächelte leicht und nippte an seinem eigenen Getränk.
»Es gibt die eine oder andere Dame, die mich aus irgendeinem Grund für einen recht begehrenswerten Junggesellen hält. Viele davon werden nicht darauf kommen, wer ihr seid, und sich fernhalten, um die neue Rivalin zu begutachten. Heute Abend wird mir vielleicht tatsächlich etwas Zeit bleiben, mich zu amüsieren.«
Sarene hob eine Braue. »Ist es wirklich so schlimm?«
»Für gewöhnlich muss ich sie mir mit einer Rute vom Leib halten«, erwiderte Shuden und bot ihr den Arm an.
»Man könnte beinahe meinen, ihr hättet niemals vor, zu heiraten, Milord«, sagte Sarene lächelnd und ergriff den ihr dargebotenen Arm. Shuden lachte.
»Nein, es ist nichts dergleichen, Milady. Seid versichert, dass mich die Vorstellung außerordentlich interessiert, zumindest in der Theorie. Doch eine Frau bei Hofe zu finden, deren geschwätzige Torheit mich nicht in den Wahnsinn treibt, ist eine ganz andere Sache. Kommt, wenn ich mich nicht täusche, sollte es uns gelingen, einen viel interessanteren Ort als den großen Ballsaal zu finden.«
Shuden führte sie durch die Menge unzähliger Ballgäste. Trotz seiner zuvor geäußerten Bemerkungen verhielt er sich den Damen gegenüber, die sich aus der Menge schälten, um ihn zu begrüßen, überaus höflich, ja sogar charmant. Er kannte alle beim Namen, was selbst schon ein Kunststück an Diplomatie oder guten Manieren war. Sarenes Respekt vor Shuden nahm noch zu, als sie die Reaktionen der Leute beobachtete, denen er begegnete. Keine Miene verfinsterte sich, als er sich näherte, und nur wenige bedachten ihn mit den hochmütigen Blicken, die in der sogenannten vornehmen Gesellschaft üblich waren. Shuden war allseits beliebt, obgleich er nicht gerade der lebhafteste Mann war. Sie hatte das Gefühl, dass seine Beliebtheit nicht von seiner Fähigkeit zu unterhalten herrührte, sondern von seiner erfrischenden Ehrlichkeit. Wenn Shuden sprach, war er immer höflich und taktvoll, aber vollständig offen. Seine exotische Herkunft erlaubte ihm, Dinge zu sagen, an die andere nicht rühren konnten. Schließlich kamen sie in einem kleinen Zimmer an, das sich am oberen Ende des Treppenaufgangs befand.
»Da sind wir«, stellte Shuden zufrieden fest und führte sie durch die Tür.
In dem Raum spielte ein kleineres, aber kunstfertigeres Streichorchester. Dieses Zimmer war dezenter geschmückt, doch die Dienstboten trugen Servierteller mit Speisen, die noch exotischer wirkten als das Essen, das unten gereicht wurde. Sarene erkannte viele der Gesichter vom Hof wieder, darunter auch das Wichtigste.
»Der König«, sagte sie, als sie Iadon in der Nähe bemerkte.
Eschen war in einem schmalen, grünen Kleid an seiner Seite. Shuden nickte.
Ein solches Fest würde Iadon sich nicht entgehen lassen, selbst wenn Lord Telri der Gastgeber ist.
»Sie kommen nicht miteinander aus?«
»Sie kommen wunderbar miteinander aus. Sie sind nur im gleichen Geschäft tätig. Iadon leitet eine Handelsflotte und seine Schiffe bereisen das Fjordische Meer, genau wie die Telris. Das macht sie zu Konkurrenten.«
»Ich finde es so oder so merkwürdig, dass er hier ist«, sagte Sarene. »Mein Vater kreuzt nie bei derartigen Anlässen auf.«
»Weil er erwachsen ist, Lady Sarene. Iadon ist immer noch ganz vernarrt in seine Macht und nutzt jede Gelegenheit, sie auszukosten.